Moin Leute und herzlich willkommen zur 33. Folge Dreipunktaufnahme. 3-3-3, heute bei Horsch als AG Special Nummer 3. Wir sprechen heute über Aussaattechnik in verschiedenster Art und Weise. Wir sprechen über Erfahrung in Daten und generell das Datenmanagement, was man mit den heutigen Maschinen so herausbringen kann. Und es geht um den Horsch Harvester. Was genau das ist, hört ihr in der Folge. Viel Spaß.
Also, dann starten wir mit dem sanften Knistern des Wassers. Mhm. Angenehm hier oben. Also ich denke heute wahrscheinlich die schönste, krasseste Location von unseren Podcast-Folgen. Wir hocken hier oben auf dem Horststand, einmal über dem Messestand, ein Container mit Glasscheibe. Schöne Aussicht hier auf dem Stand. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Echt, also das muss man sagen. Das ist schon echt außergewöhnlich hier und da ist ja auch Mühe reingeflossen hier, das sieht man richtig. Mhm. Also richtig Hightech, Technik, ordentliche Kameras.
Studio Wahnsinn. Hier.
Studiolicht. Mhm. Und trotzdem eben dieser Ausblick auf die Maschinen. Das finde ich mega, weil ich glaube, da werden wir gleich noch zwischendurch so ein paar Einspringer in irgendwelche Themen haben, nur weil wir die Maschinen sehen.
Kann gut sein.
Seh ich schon kommen. Absolut. Und ich sehe schon die erste. Aber sprechen wir gleich drüber. Wir sitzen hier mit Michael Braun aus dem Marketing bei genau. Horsch.
Ja, richtig.
Stell dich vielleicht einfach kurz vor, was machst du bei Horsch?
Genau, ja, wie gesagt, Michael Braun, mein Name. Ich bin seit 18 Jahren im Unternehmen. Heute für den Bereich Marketing verantwortlich. Das heißt, das, was das Unternehmen kommuniziert zum Unternehmen selber, zu Produkten, geht durch unseren Bereich. Und das ist natürlich, sagen wir es jetzt, recht unterschiedlich, was wir tun. Wir machen natürlich so eine Messe mit vielen aus dem Unternehmen zusammen. Das ist natürlich nie eine Einzelleistung, mhm. sondern viele Leute, um das so herzustellen. Wir machen aber zum Beispiel Kundenevents, wir machen aber die auch ganz klassisch die Werbung. Wir machen natürlich Themen wie Webpage, Social Media und was uns auch, denke ich, relativ gut liegt, ist auch so Sachen wie Beratung zu Maschinen und Agronomie. Und aus dem Bereich komme ich ursprünglich. Das heißt, alles, was draußen am Feld passiert, finde ich nach wie vor besonders spannend.
Ich glaube, das macht euch irgendwie auch als Marke aus, dass gefühlt die Hälfte der Belegschaft irgendwie auch von da kommt. Also klar hat jeder seinen Aufgabenbereich, aber die Hälfte sind Landwirte gefühlt, oder?
Ja. Also genau, ich denke vom Gefühl her auf jeden Fall. Mhm. Das Spannende ist halt, so wie jetzt in der Runde, sobald wir halt mit Kunden sprechen, potenziellen Kunden, sprechen wir mit Landwirten und wo connectet man sich leichter über Themen aus der Praxis, oder?
Ist so, ja. Das ist wirklich so. Ich meine, Horsch, vielleicht möchtest du da noch ein paar Worte zu sagen, ist ja auch, ihr habt ja ein gewaltiges Wachstum hingelegt die letzte Zeit und ich meine, am Ende, die Unternehmerfamilie steht ja trotzdem immer noch hier. Gestern war hier Horsch Night. Ich habe Michael zwischendurch gesehen, da hat er mit dem und mit dem gesprochen und über was weiß ich. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert, wie präsent die Familie hier auch wirklich ist. Das ist Wahnsinn.
Ja, absolut. Wir sind vielleicht als Unternehmen so ein bisschen außenrum. Wir sind 41 Jahre alt, 84 gegründet, eben von Michael damals. Auch mit der Idee, einfach Sachen in der Landwirtschaft, in der Technik anders zu machen. Sind heute weltweit unterwegs, in sehr, sehr vielen Regionen. Wir haben natürlich nach wie vor sehr, sehr, sehr starke Konzentrierung, das soll also bleiben, auf Europa, auf die Bedingungen, so wie wir sie kennen. Haben aber trotzdem unsere Fühler ausgestreckt in allen Herren Länder, auch in Regionen rein, wo Direktsaat zum Beispiel ein starkes Thema ist. Du hast das Thema Unternehmer, Familie angesprochen. Die Familie Horsch ist täglich mit dem Unternehmen täglich an den Themen dran. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Das bringt das Unternehmen schnell weiter. Das bringt, glaube ich, auch eine gute Bindung zur Kundschaft oder von der Kundschaft. Die Sachen sind anfassbar. Und so wie wir es gestern ja auch gezeigt haben, kommt die Next Gen oder die nächste Generation rein ins Unternehmen, hat großes Interesse an den Themen, die wir machen. Und ich glaube, das ist unheimlich gut. Und das macht uns halt auch schnell. Also da werden auch Entscheidungen getroffen, da werden auch Themen angeschoben, um einfach vorwärts zu kommen und immer wieder was Neues, neue Lösungen auch bieten zu können.
Ja, wenn wir gerade beim Thema Neues sind, ihr seid ja jetzt in die Forschtechnik eingestiegen mit dem Rückewagen. Jetzt sage ich mal, ursprünglich Ackerbaumaschinen, woher kommt die Idee oder wie seid ihr jetzt dazu gekommen zu sagen, hey, wir wollen jetzt hier mal einen Rückewagen auf den
Markt setzen? Ich hab gehört, da gibt es so zwei Brüder, die bei Horsch arbeiten, die Brüder Pickenseher, ne? Das, da, daher kommt das, oder?
Ja, genau, daher kommt das. Also um das ein bisschen aufzulösen, wir sind ja seit diesem Jahr unterwegs mit der Horsch Pirk Forestry GmbH. Das ist ein Unternehmen, das sich eben im Speziellen mit der Forsttechnik beschäftigt, gegründet ursprünglich das Unternehmen GPIMA von Michael und Markus Pirkenseher. Beide langjährige Mitarbeiter im Unternehmen, im Entwicklungsbereich. Und die beiden haben so ursprünglich aus privatem Interesse an der Waldtechnik, an der Forsttechnik und dann später auch etwas professioneller natürlich angefangen, Rückewagen zu entwickeln, ein paar Features rein, wo sie gesagt haben, Mensch, das macht das Arbeiten besser. Und ich glaube, genau das war das auch, was die Unternehmerfamilie Horsch interessiert gemacht hat daran, sozusagen, da ist ein Ansatz da, wieder was zu bringen, was das Arbeiten besser macht, schneller, angenehmer. Richtig gute Ideen, richtig guter Maschinenbau. Und ich glaube, das ist am Ende das, was hier den Ausschlag gegeben hat. Und das ist noch so ein bisschen Offroad-Business natürlich. Das eine Landtechnik als Offroad-Business und jetzt das als Offroad-Business.
Aber ich denke, das liegt auch irgendwo einfach am Interesse von denjenigen, die das dann so entscheiden haben, sozusagen so, da haben wir jetzt Bock zu und absolut. Da sehen wir einen Markt. So eine Knickdachse, so wie sie da ist, hat glaube ich jetzt auch nicht jeder.
Genau,
absolut. Und dann sagt man so, gut, das können wir auch. Das können wir vielleicht sogar besser und dann fängt man an. Finde ich bemerkenswert und ich glaube, das macht auch das ganze Unternehmen irgendwo aus. Ja. Jetzt ist die Frage, wann gibt es den ersten Harvester von Horsch?
ich glaube, das ist ja das Geheimnis, glaube ich, ist ja schon geteilt worden an verschiedenen Stellen, dass natürlich da Pläne gibt, mehr zu machen als nur ein Rückgewagen. Ich glaube, Zeithorizont ist wirklich schwierig, sich da irgendwie festnageln zu lassen, sozusagen.
Das war auch wirklich, war eigentlich erst ein Scherz, aber ich kann es mir vorstellen, das dauert nicht lange bis dahin.
Ja, ich glaube, an der Stelle, wenn man sowas anfängt, muss man natürlich eine Perspektive haben. Ich glaube, die Perspektive, wenn man über Forsttechnik spricht, ist klar. Da geht es auf der einen Seite ums Rücken oder ums Transportieren aus dem Bestand raus, dann geht es natürlich irgendwann um die Ernte und eventuell auch um das Thema Säen, weil das könnte natürlich im Wald auch noch ein Thema werden. Also Pflanzen ist ja, glaube ich, kennt jeder. Und das ist halt die Frage, vielleicht gibt es ja noch andere Wege, um Verjüngung irgendwie im Wald zu schaffen.
Ja, jetzt kriegen wir ja aber tiefe Einblicke in die Zukunft.
Aber ganz ehrlich, es ist ja gar nicht so weit weg von der Landwirtschaft. Am Ende ist es ja, ja, die Bestände sind halt ein bisschen dicker.
Ein bisschen mehr Lignin enthalten im Holz, genau, vielleicht als in der Pflanze.
Leicht höhere Ligninanteile, etwas dickere Halme, aber ansonsten.
Vom grundsätzlichen Prinzip her ja eigentlich ähnlich auf.
Ich denke auch. Ne? Ich glaube, die Maschinen müssen auch noch ein Tick robuster sein, gehe ich von aus. Aber ja, macht schon Sinn. Ich meine, es liegt ja jetzt nicht fern, Hydraulik und Metallkomponenten am Ende. Fabrikationstechnik könnt ihr ja.
Genau. Reifen inzwischen ja auch in den meisten Maschinen, sage ich mal, mit drin verbaut. Also so arg anders ist es ja nicht von der Produktion her. Da fand ich interessant, was du jetzt vorhin gesagt hast hier. Die gehen her und sagen, ja komm, was können wir noch verbessern? Was können wir noch machen? Ich bin seit 12 Jahren auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und der Betriebsleiter ist auch so ein ganz arger Bachelor. Also wenn dann eine neue Maschine auf den Hof kommt, dann wird erstmal geguckt, was können wir noch verbessern? Was können wir noch ändern? Dann wird da noch was hingeschweißt und da noch was verändert. Und wir sagen eigentlich auch immer, er ist eigentlich als Landwirt völlig fehl am Platz. Er ist eigentlich übel der Konstrukteur. Er ist eigentlich voll einer, der woher geht, wo sich Gedanken macht. Also er ist vielleicht bei manchen Sachen zu kritisch und ich denke, in so einem Maschinenbau wie hier oder wenn man eben Arbeitsgeräte baut, man muss auch manchmal Kompromisse eingehen. Man kann nicht jede Funktion machen, dadurch gibt es wieder irgendwo anders Komplikationen, aber er ist schon so ein Tüftler und dann denke ich mir so, theoretisch seid ihr ja auch daraus entstanden, oder? Also Michael Horsch ist ja auch hergegangen, hat gesagt so,
diesen sehr Exaktor da.
Ja, ich will jetzt einfach mal was machen, wo ich denke, das kann ich besser als andere oder ich habe da eigene Ideen, die ich umsetzen will und ja, wie du sagst, 41 Jahre, also da gibt es bestimmt die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen hier auf der Messe, haben da eine durchaus längere Geschichte, aber ihr natürlich trotzdem sehr innovativ und mit guten Ideen natürlich durchgestartet.
Genau. Ich glaube, da ist so ein Satz oder ein Teil des Satzes, was du gesagt hast, so eine Idee, wie es anders gehen könnte. Und ich denke, genau das ist ja auch der Ausgangspunkt gewesen für zum Beispiel auch den Sägesaktor zu sagen, Idee ist, mit wenig Bodenbearbeitung oder gar keiner Bodenbearbeitung direkt säen zu können, aber unter Stroh rein. Das war so die Idee, die da war und dann halt versucht worden, das technisch umzusetzen. Mhm. Und ich denke, das ist auch heute ganz, ganz oft der Treiber, sozusagen in Gesprächen oder in Beobachtungen eine Idee zu bekommen, sagen, ah, das könnte so gehen, dann probiert man das aus. Kann das funktionieren? Wenn es funktioniert, ist natürlich die Frage, gibt es mehr als einen, der man dafür begeistern kann? Mhm. Weil das ist natürlich auch immer, um so ein Unternehmen aufzubauen und weiterzuführen, glaube ich, unheimlich wichtig, dass es mehr wie eine Person gibt, die davon begeistert ist, um es verkaufen zu können. Und was, denke ich, schon wichtig ist oder uns sehr wichtig ist sogar, das Gespräch mit den Kunden, also mit den Landwirten, die mit den Geräten arbeiten, die sagen, okay, das beobachte ich, auch da Feedback einzusammeln, auch da mal sich natürlich das ein oder andere auch an Kritik anzuhören, so da könnte man noch was machen oder dort, aber daraus entstehen ja auch wieder Ideen, um was Neues zu machen, um Sachen besser zu machen, um vielleicht auch mal wieder ganz neue Technik in den Markt zu bringen, die bisher so in der Kombination nicht vorhanden war. Ja.
Aber ist ja, ich sag mal, auch die grundsätzliche Einstellung braucht man ja, sonst gibt es ja keine Entwicklung. Also du musst ja hergehen und sagen, das und das ist zwar jetzt vielleicht alt bewährt, aber vielleicht kann man da noch ein bisschen an der Stellschraube drehen und dann kriegt man noch ein bisschen besser. Und vor allem, wie du jetzt auch sagst, jeder braucht natürlich was anderes, aber du brauchst ja trotzdem irgendwie ein Gerät, das universal einsetzbar ist. Also wenn ich jetzt klar seine Böden angucke, teilweise moorig, kaum Steine. Und jetzt wir auf der Alp, also wo ich arbeite im Gestüt, wir haben auch zwei Horschmaschinen, wir haben die Taro 6 als Seemaschine mit Fronttank und wir haben den Terrano 5.3 GX. Wollte ich mal auch noch fragen, wofür steht eigentlich das GX?
Also die meisten Kürzel haben tatsächlich eine ganz klassische Bedeutung. Wir haben ein paar Kürzel, die abgeleitet sind, zum Beispiel den FX, der ist damals gebaut, entwickelt worden und so benannt worden, weil sich das einfach auch gut ausspricht, weil das ist ja oft auch so, dass sich Sachen gut aussprechen müssen. Das ist auch bei einem GX so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei da unten der Tiger 4MT steht, so schön in unserem Sichtbereich.
Mais-Tiger,
ne? Genau, da kann man natürlich so eine Brücke herstellen. Also es gibt einen ganzen Schwung Kürzel, da steht eine Bedeutung dahinter. Ein paar gibt es, die sich halt einfach gut anhören. Und manchmal ist es für jemand, der nicht täglich mit all den Maschinen arbeitet, vielleicht ein bisschen undurchsichtig, aber es hat alles eine gewisse Logik, wie es zugeordnet ist und wie dann auch so Zahlen zustande kommen. Weil ich glaube, wichtig ist immer so ein Name muss eine Kernaussage. Ja. Bodenbearbeitung ist meistens Arbeitsbreite.
Die ja, 5.3 oder 5 Meter, drei Balken, Balken, oder?
Ja, ja. Genau. Und was für eine Idee zu haben über die Maschine.
Wenn ich jetzt so die Fokus angucke, 6.50 STF, also gut, Fokus ist klar. 6.50, 6 Meter breit, 50 Zentimeter Strichabstand.
Genau.
Jetzt kommt STF. Also ich kenne das mit zwei Buchstaben, ja. ST, weiß ich jetzt nicht zu entziffern. F steht wahrscheinlich für Fertilizer.
Also ST steht für Strip-Till, weil das ist jetzt eine Variante mit 50er Strichabstand, wo du dann auch, ich sag mal, dazwischen natürlich einen Teil des Bodens nicht lockerst. Also ich denke, eine relativ klassische Strip-Till-Idee.
Und dann wahrscheinlich auch mit relativ schmalen Scharen, genau. LD oder ULD.
Genau, beides möglich. Und dann das F steht tatsächlich für Flexible, weil die Maschine hinten eine Dreipunktschnittstelle hat. Das heißt, du kannst jetzt hier Maestro anhängen oder zukünftig werden wir auch was Richtung an der Kombination Richtung Avatar anbieten, damit man einfach die Maschine flexibler im Einsatz machen kann. Und das,
ich merke auch gerade, F macht gar keinen Sinn, weil die Fokus ist ja dafür da, um Dünger in Strip-Till anzubauen. Da braucht man jetzt nicht eine extra Bezeichnung für, dass er Dünger kann. Aber flexibel macht auf jeden Fall Sinn, wenn man, weil es gibt sie ja auch fest mit einer Sägeschiene und
ja. Das wäre dann der TD, der ist im Prinzip gebaut, das Heck wie bei einer Sägemaschine, Packer, fest angebundene Sägeschiene.
Okay, das heißt einfach ein flexibles Gerät, wo man jetzt, sag ich mal, Einzelkorn weg und dann eine normale Sägemaschine dran.
Ja, und vor allen Dingen, du könntest ja eine normale Sägeschiene oder die Avatar-Sägeschiene könntest du da hinten, je nachdem, was du machen willst.
Genau, richtig.
Das schon,
Und
schon auch wild. Also diese generell dieses Produktprogramm, wie flexibel und umfangreich das geworden ist, ist ja Wahnsinn. Also es wird ja selten was weggestrichen, es kommt eigentlich irgendwie nur was dazu.
Genau, das ist so und ich glaube, das ist, also das ist auf der einen Seite natürlich auch so, wie das Unternehmen grundsätzlich eingestellt ist, einfach zu gucken, Märkte sind unterschiedlich, Bedingungen sind unterschiedlich. Also muss Technik auch ein Stück weit unterschiedlich sein, um das einfach bedienen zu können. Das ist so das Thema und dass wir natürlich auch in ganz, ganz vielen Produktbereichen, also wenn es um Bodenbearbeitung, Saat, Einzelkorn, Saat, Pflanzen, Schutz geht und Forst, wie vorhin schon gesagt, dass wir natürlich da uns einfach breit aufstellen wollen, um gut Märkte abdecken zu können und Bedingungen abdecken zu können. Und wenn wir alleine die Sätechnik zum Beispiel anschauen, ist ja immer so, die einen sagen, ich mache super intensive Vorarbeit. Da sieht die Sätechnik anders aus, wie wenn du mit wenig oder keiner Vorarbeit daherkommst. Und das zeigt alleine da den Bedarf an Bandbreite.
Da haben wir natürlich auch mit der Taro jetzt, da ist ja so gesehen nur die Sägeschiene hinten dran. Wir fahren die mit 180 PS. Haben wir auch schon gesagt, können wir auch einen 516 noch dranhängen. Natürlich super einfach gebaut, großer Fronttank vorne dran. Und was da ja, also ich hatte bisher leider bin ich nur den Grover gefahren, die Sägemaschine noch nicht, aber es gab jetzt einen Stellenwechsel. Ich wurde eingelernt auf die Maschine. Ich hoffe, dass ich sie fahren darf in Zukunft. Aber natürlich auch mega umfangreich, aber trotzdem im Terminal sauber gelöst. Also wir haben ja die zwei Dosierer im Fronttank und dann eben auch hinten die zwei, wie soll ich sagen, also aufgelöst auf zwei Seeeinheiten mehr oder weniger. Und wir sind umgestellt auf Bio seit 3 Jahren und haben, wir sehen ja natürlich auch unser Getreide, sehen wir jetzt teilweise auf 25 Zentimeter Reihenabstand. Und da natürlich, sag ich mal, wie du ja schon sagst, es gibt verschiedene Bereiche, aber allein wir im Betrieb gehen jetzt schon her und sagen, okay, wir brauchen eben diesen oder wir wollen wegen dem Hacken im Getreide eben auch den großen Reihenabstand. Und da muss natürlich auch das Unternehmen hergehen und sagen, ja, okay, die Anforderungen werden anders. Wir haben auf der Alp schwierige Böden. Also eine Maschine zu entwickeln, die jedem gerecht wird, ist vermutlich nicht möglich. Aber bei uns jetzt ganz klar, der Name Horsch hat einen Name oder hat einen guten Ruf und mein Chef sagt auch immer, hallo, wir haben eine Horschseemaschine gekauft. Also es ist jetzt nicht so ein Larifari-Ding und dann erwartet man aber auch, dass die bestimmte Funktionen kann, die wir eben als Anforderung haben im Betrieb und da muss ich sagen, extrem geile Maschine, wo einfach umfangreich ist, aber trotzdem irgendwie übersichtlich und trotzdem verständlich aufgebaut und das, ja, ich, wie gesagt, ich freue mich, ich hoffe, ich darf im Frühjahr mit der losziegern.
Was für ein Träger kommt dazwischen?
Normal 718 hängt bei uns dran. Wobei
die dann habt ihr die leichte, die SL-Tau?
Nee, SL, ja, genau.
SL-Taro, ne?
Genau.
Es gibt ja die andere heißt, wie heißt die nochmal?
Ja, das war die Taro HD.
Das war die mit dem Reifenpacker.
Genau, oder? Mit dem breiten Reifenpacker und dem Power Disc Sager. Im Markt hat sich allerdings auch gezeigt, dass vor allem für die Taro SL, das ist dann die Variante, die ihr habt, mit dem Rollflex-Packer dran und dann den Turbo-Disc-Sägern, genau, dass wir mit der Variante eigentlich die Bedingungen sehr gut abdecken können, weil meistens ist ja schon relativ intensiv vorgearbeitet. Mhm. Das heißt, es geht ja darum, nochmal gleichmäßig festzumachen und eine saubere Säger zu haben, das das Saatgut ablegt. Das, was du gerade angesprochen hast, das mit den Reihenabständen umschalten zu können, das ist genauso ein klassisches Thema. Es kommt aus diversen Gesprächen, zu sagen, ja, wie können wir das denn im Betrieb besser machen? Weil du hast Flächen, da kannst du hacken, vermute ich mal. Gerade die geraden Bahnen kann man recht schön hacken. Und dann gibt es halt auch Bereiche, da kann man nicht so schön hacken. Ja. Da macht es dann wieder Sinn mit der engeren Reihe und dann vielleicht nur Striegel einzusetzen.
Genau.
Dass man da halt ja, auf Bedingungen einsteigen kann. Ja, das recht einfach, ohne irgendwie groß Umbauten und so Geschichten vorzunehmen.
Wir sind halt voll flexibel mit dem Ding und wie du sagst, also unser größter Acker im Gestüt hat 43 Hektar oder wir bewirtschaften davon nur 37. Wir haben aber halt auch Flächen mit 0,5. Also es ist wirklich die komplette Bandbreite und bei uns ist wichtig, wir sind viele Leute, aber wir wollen ja trotzdem, wenn die Bedingungen passen, dann in kürzester Zeit schnell sein. Deswegen von der 4 Meter jetzt auf eine 6 Meter Drille umgestiegen und dann muss es muss halt einfach laufen. Wenn die Bedingungen da sind, dann müssen wir unser Zeug im Boden kriegen. Wir machen 260 Hektar Acker. Es ist machbar mit einer 6 Meter Sämaschine auf jeden Fall genug. Aber dieses Jahr war auch wieder in der Woche, wo wir gesät haben, war mein Chef kommt und sagt, diese Woche wird gesät, egal wie. Die Vorarbeitung muss so laufen, diese Woche muss es rein, danach geht es nicht mehr. Mhm. Und dann
bist du froh, wenn du ein bisschen Arbeitsbreiter hast.
Genau, dann kommst du halt voran und dann auf den großen Äckern und dann kannst du laufen lassen mit so einer Maschine.
Ich finde das ja auch charmant. Also ich bin immer noch Fan von Dreipunktgeräten irgendwo, vor allem in den Strukturen. Bei uns ist es so, also wir sind ja relativ, bei uns ist es relativ flach, die Böden sind auch gut zu bearbeiten. Aber wir sind eben immer noch klein strukturiert, obwohl wir es so rein theoretisch von den Fluren her nicht sein müssten, aber es sind halt die Strukturen, ne? Und da willst du irgendwie trotzdem deine Leistung am Tag zusammenkriegen, aber naja, auf den kleinen Flächen. Und das heißt dann eigentlich breite Arbeitsbreite, aber möglichst in der Dreipunkt, damit du schnell wenden und Vorgewende schnell fertig machen kannst. Deswegen finde ich ja das mit dem Fronttank eigentlich immer eine schicke Lösung. Ich sag mal, sonst früher immer 3 Meter, normale Drillkombination, kennt jeder, vorne Frontpacker drin, fertig. Ja, heutzutage mit 6 Meter, wenn du 6 Meter haben willst, wie machst du das dann? Da gab es ja Lösungen, auch trotzdem hinten einen Tank drauf, aber dafür nicht groß. Dann kannst du vorne einen Tank haben, dann brauchst du eigentlich noch einen Reifenpacker, wie machst du das auf 6 Meter? Und da eine Lösung zu finden, die irgendwie möglichst charmant ist, die den Trecker nicht komplett überlastet, weil zulässiges Gesamtgewicht ist dann auch wieder ein Thema, vor allen Dingen mit Vollmachen und so. Solche Themen, ne? Ich meine, mit den heutigen Bereifungen und wenn du mal Druck ablässt mit den Reifenregelanlagen auf dem Boden, kann man ja auch diskutieren, ne? Ich meine, wenn man kein gezogenes Gerät hat, sondern einen Dreipunkt, muss der Trecker und die Reifen müssen dann das ganze Gewicht auf dem Vorgewende tragen. Ja. Das muss auch irgendwie verträglich für den Boden sein, aber ich denke mal, das wäre schon machbar und dann bist du ja ran, wirklich schnell, ne? Egal, ob Absolut. Das eine 8-reihige oder also 6 Meter breite Maislege ist, du hast einen Fronttank, du hast mehrere Heckgeräte, nach Möglichkeit, ist vielleicht eine Avatar, vielleicht ein Taro oder eben eine Maestro und damit kannst du dann richtig loslegen. Hm. Und am Ende hast du noch Geld gespart, weil die Dosiereinheit brauchst halt nur einmal. Ja. So, nur so als, das weißt du, das habe ich, ich habe die letzten Jahre da ein bisschen drüber überlegt. Wir haben ja jetzt erstmal eine gezogene Sämaschine, aber das wäre irgendwie so eine charmante Lösung. Das Ding ist, sowas an- und abzubauen, das dauert natürlich länger, als wenn du einfach eine gezogene an- und
abbaust. Genau, also du musst natürlich an der Seite deine Rohre durchlegen und so.
Genau, und dann, je nachdem, wie viel Trecker du dann zur Verfügung hast, wir haben im Moment genug zur Verfügung, da ist es kein Thema so mit dem Umhängen, aber wenn du musst, dann bist du schon froh, dass du dann eine gezogene hast, zack, Load-Sensing-Schläuche, ISO-Bus abgehängt, abgefahren, ran an eine Spritze und ab in die Vorauflaufbehandlung.
Aber wenn du weißt, dass du es nochmal brauchst, ich meine, du machst halt die Schläuche ab vom Fronttank oder und dann bleibt halt das Seerohr mal für ein paar Tage so mit dabei.
Ja, also das ist jetzt genau. Und vor allem, wenn du da auch Schnellkuppel an den Seerohr, wenn du da jetzt noch mit irgendwelchen Schellen anfangen müsstest,
dann wird es schwierig. Okay. Aber weißt du, was mir schon aufgefallen ist, oft haben bei uns in der Region so Gutsbetriebe relativ große Flächen und die fahren aber ganz oft trotzdem mit 3-Meter-Maschinen, auch Gruppe oder so. So, die haben Schläge mit 10, 15, 20 Hektar, aber die fahren halt einfach so ganz, ganz, wie man es früher schon hatte, mit ihren 3-Meter-Drillen, fahren die dann halt tagelang bergauf, Acker hoch und runter. Und ich, für mein Empfinden sind in unserer Region eher die mit den kleinstrukturierten Flächen, die dann wieder größere Maschinen fahren, weil die dann eben sagen, wenn ich jetzt einen 5 Meter Grubber habe und ich habe zwar nur einen Akku mit 2 Hektar, aber ich habe so viel Vorgewende und so zu fahren, ich brauche einfach eine Maschine, mit der ich schnell bin. Und die größeren Betriebe, die sagen eher, hey komm, mein 10 Hektar Akku da, dann fährt er halt, dann habe ich halt meinen Mitarbeiter, der fährt da halt seine Reihen. Ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass die großen, also dass die kleinen Betriebe eben Schlagkraft durch Arbeitsbreite wollen, weil sie sonst ihre vielen einzelnen Äcker, die sie anfangen, gar nicht abgearbeitet kriegen.
Ja, kommt ja immer drauf an, auf den Betrieb dann. Ich finde, wenn du kannst ja auch mit 3 Meter kannst du auch 500 Hektar drillen. Das geht.
Habt ihr ja auch gemacht, lange Zeit.
Haben wir auch gemacht. Ja. Ne? Ja, absolut. Gehen tut das alles, aber dann brauchst du, wenn die Bedingungen mal nicht passen, wenn der Mitarbeiter nicht kann, ne, dann stehst du am Ende da.
Ich glaube, das ist ja auch bei der Diskussion, ich glaube, da muss man, also zumindest aus meinem Gefühl, so zwei Sachen trennen, so eine zu sagen, große Flächen, große Maschinen, das ist tatsächlich nicht immer so, sondern wir sehen auch auf Strukturen, wo man das vielleicht auch vor Jahren nicht erwartet hat, plötzlich schon größere Maschinen, weil einfach der Wendeanteil geringer wird. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, Klaus, da möchtest du ja so ein Stück weit hin auch die Diskussion, wann ist denn ein gutes Zeitfenster für eine Saat, weil das kennen wir ja alle zu gut. Es gibt so Bedingungen, wo du sagst, naja, wenn ich das in den 5, 6, 7 Tagen schaffe, dann bringe ich das richtig gut rein für einen richtig guten Start. Ja, dann kommt der Regen, ja, und dann wird es kompliziert, vor allem wenn Flächen vorbereitet sind. Und ich glaube, das ist schon was man einfach abbiegen muss. was schaffe ich im optimalen Zeitfenster und was gebe ich unter Umständen für einen Kompromiss ein, wenn ich das nicht in dem Bereich schaffen kann.
Genau, und wenn man dann doch einen Kompromiss eingehen will, weil man sieht, okay, die Bedingungen sind jetzt nicht so optimal, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr besser, wie gut kriege ich es dann noch gerade so hin? Das ist genau. Ja auch ein Thema. Aber auch wie du schon sagst, wir haben jetzt relativ viel direkt vorm Säen gegrubbert, weil wir einfach Angst hatten, okay, wenn jetzt der dicke Regen kommt und der sitzt da komplett in dem Gerobten drin, wie lange dauert das, bis wir da wieder rauf können, dann muss das schon passen. Und dann, wenn du auch mit zwei Sämaschinen unterwegs bist, dann willst du schon zusehen, dass es dann alles passig drin ist. Hat trotzdem nicht geklappt.
Wobei, ihr seid jetzt fertig, aber
wir sind jetzt fertig.
Wir waren gestern bei mir am Stand.
Seit Samstag sind wir fertig mit Weizen drillen, aber ich bin ehrlich, ich habe jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir am 7. November noch den Weizen drillen. Ich meine, wir haben auch schon an Weihnachten was gemacht, muss man ja auch sagen, im Schnee. Wir haben, also es war wirklich Frost, minus 4 Grad, passig bis ein bisschen Bodenfrost. Die Bedingung zum Säen war besser als davor, zuletzt, wo es ein bisschen matschig war. Das war richtig gut und der Weizen ist auch gut geworden. Um Weihnachten rum hat noch der Schnee eingesetzt. Das sah total crazy aus. Aber wenn die Bedingungen passen, passen sie. Dann fährst du los.
Ja. Mein Bauer, der ist ja so ein Spezialist, wo ich vorhin erzählt habe. Der sät auch mal gern noch bis Weihnachten so. Der ist jetzt auch diese Woche noch unterwegs gewesen. Der sät dann auch viel nachts, aber der hat schon oft den Frosch da für sich als Vorteil genutzt, wo er einfach sagt, wir haben ziemlich lehmige, tonige Böden, wo ziemlich gutes Wasser halten, ist natürlich unser Vorteil in Trockenperioden, aber die Bearbeitung ist schon anspruchsvoll bei uns.
Ja. Ja, absolut. Ich meine, die Frage ist natürlich einmal, wie ist der Betrieb organisiert, was sind die Vorfrüchte, weil es natürlich für jemanden, der sagt, ich kann einen Großteil des Weizens zum Beispiel nach einer Rapsvorfrucht säen, die einfach vom Feld ist, wo ich dann auch die Zeit habe und es gut einteilen kann, oder bin ich nach dem Silomais, der vielleicht etwas später weggeht oder gar
oder Rüben.
Genau. Da ist es natürlich so, dass du ganz andere Zwänge hast und dann ist natürlich ja plötzlich die Frage, wann ist das Zeitfenster noch gut genug, um zu säen, weil die Frage ist ja dann schon, habe ich, wenn es zu nass ist, die Situation, dass ich tendenziell Böden auch wieder zu fest mache, dann ist es vielleicht manchmal ganz gut zu warten, muss nicht irgendwo, wir sagen immer schon, einzubetonieren, das Ganze, macht es manchmal vielleicht auch Sinn zu warten, weil wenn es richtig nass ist, ist natürlich im Herbst, wenn Tageslänge abnimmt, wenn Luftfeuchtigkeit eher höher ist, natürlich immer, bis da was trocknet, dauert einfach, das dauert relativ lange dann. Ja.
Und am Ende der Weizen, natürlich gibt man irgendwo Ertrag auf, wenn man dann wirklich erst im Dezember kommt, aber der Weizen packt das schon. Solange er ein bisschen rauskommt und ein bisschen Vernalisation noch mitbekommt, dann geht das schon. Aber wenn du jetzt sagst, ganzwertige Bedingungen, vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen erzählen, was ich habe eben, oder gestern waren wir um die 9 DC ein bisschen rumgelaufen, du hast gesagt, da wurde gesagt, sind vier Schartypen drumherum. Genau. Also was kann man denn da machen und verändern, um vielleicht auch möglichst schnell auf solche Bedingungen zu reagieren?
Ja, genau. Genau. Wir haben ja heute, wenn wir anschauen, zwei Grundschartypen im Doppelscheibenscharbereich. Also Bronto ist immer ein Doppelscheibenschar mit einer Tiefenführung hinten dran. Da gibt es zwei Grundtypen. Das Turbodisc-Säschar, das ist ein Schwingenschar. Das ist auch das, das wir schon sehr, sehr lange im Einsatz haben, auch an der Taro, die du kennst, dran. Und ich denke, das Schar, das legt mit diesem Uniformer, da ist so ein relativ unscheinbares Kunststoffteil hinten drin, das dafür sorgt, dass das Saatgut auch wirklich sicher in der Rille bleibt.
So ein Kornfang so ein bisschen, oder wie nennt man es? Ist das zum Fangen des Korns oder zum Andrücken?
Ja, das ist dazu da, dass das Korn wirklich zuverlässig im Furchengrund abgelegt wird. Also wir machen ja die V-Furche mit dem Schar. Und wichtig ist halt für gleichmäßige Ablagetiefe, dass du unten ablegst, dass nicht irgendwo mal flach, mal tief, weil das ist natürlich aus unserer Sicht zumindest Faktor 1 für eine gute Aussaat, gleichmäßige Tiefe, zu sagen, ich packe den Weizen dahin, wo einfach genügend Wasseranschluss hat, trotzdem schnell an der Oberfläche ist, und dann auch schnell in einen Zustand kommt, dass er zweite, dritte Blatt bildet, dass er dann anfängt, einen Bestockungstrieb zu bilden, ein vernünftiges Wurzelsystem.
Und ich denke, das sind auch so Themen, das sehen wir auch bei der Einzelkornsaat. Gefühlt wird manchmal unterschätzt, wie wichtig die absolut präzise Ablagetiefe ist im Verhältnis zur Standraumverteilung. Absolut. Also ich denke, also man sieht, wenn man so nachguckt und die Körner so sucht, dann sehe ich immer, ja, oh, guck mal hier, der liegen aber näher aneinander und so. Dann denkst du, ja, okay, aber wichtig ist, dass die auf der richtigen Höhe liegen, weil wenn die auflaufen zu verschiedenen Zeiten, ist das am Ende für die Entwicklung schwieriger, als wenn sie halt ein paar Zentimeter weiter oder weniger auseinander stehen. So,
die Tiefe definiert ja eigentlich, wie es aufläuft oder dass es gleichmäßig aufläuft. Und weißt du noch, wir haben doch letztes Jahr uns das angeguckt, da gab es so einen Versuch mit dem...
Mit den Fähnchen?
Ja, genau, mit den Fähnchen auf den DLG-Feldtagen. Und das fand ich mega interessant, wie du da unterscheiden kannst, wenn ein Korn 2 oder 3 Tage später dann erst, oder eine Pflanze 2 oder 3 Tage später aus dem Boden kommt, wie krass sich das auf Wochen hin noch verändert, diese Entwicklung von der Pflanze. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ganz krasse Priorität.
Ja, das ist natürlich so beim Mais, das ist wahrscheinlich die Kultur, die das am stärksten zeigt, wenn es um Konkurrenz geht, dass so eine Pflanze ist halt 1, 2, 3 Tage früher aufgelaufen wie die Nachbarpflanze. Die Nachbarpflanze, die wird immer im Schatten bleiben, immer. Mhm. Und das Gleiche in, wenn man sagen, abgemilderter Form haben wir ein Stück weit ja im Weizen auch. Das heißt, wir wollen ja gleichmäßigen Feldaufgang. Wir wollen eine gleichmäßige Ablagetiefe, also nicht zu flach, weil dann geht es halt ganz schnell, vor allem im konventionellen Bereich, wenn man irgendwie auch mit Vorauflaufpräparaten rangeht, kommt es halt auch schnell zum Eintrag von Wirkstoff in den Wurzelbereich. Wir wollen aber auch nicht zu tief, um auch nicht unnötig einfach auch Energie zu verbrauchen. Und das sieht man ja sehr oft, die ganz, ganz tief gesäten Weizenbestände, die tun sich unheimlich schwer, in eine Bestockung zu kommen. Mhm. Und dann wird es halt ruckzuck Bestand, der unter Umständen zu dünn wird. Ja. Und deswegen, wenn wir zu den Schartypen zurückkommen, zu sagen, es gibt das Turbodisc-Säschar, das wir heute einsetzen, ist einmal vor allem auf leichten Böden natürlich, aber auf mittleren Böden und auf Böden, die sehr, sehr gut vorbereitet sind, da funktioniert das sehr gut. Dann haben wir als zweite Variante das Paradisc, das ist ein Parallelogrammschar, das ist bei uns im Unternehmen relativ neu, das hat einen Ticken mehr Schardruck. Und das Parallelogramm, durch das, dass es praktisch eine Auf- und Abbewegung macht, ist es ein, sagen wir mal, vom Ansprechverhalten ist ein Ticken träger. Und das kann man sehr gut nutzen auf mittleren und schweren Böden oder auf Böden, die halt etwas, ich sag mal, etwas weniger intensiv vorbereitet sind. Deswegen diese zwei Schartypen. Und wie kommen wir jetzt auf 4? Ich löse das Geheimnis. Es gibt von beiden noch eine weitere Variante. Vielleicht habt ihr es gesehen, wir nennen die Plus-Variante, da ist eine Kufe eingebaut und eine Fangrolle. Kennt man Rüben, klassisches Rübensägerät hat ja oft so Kufe, zieht die Rille vor, dann wird es abgelegt, hinten ein bisschen angedrückt. So etwas Ähnliches machen wir da im Getreide. Unter, ich würde mal sagen, unter sehr, sehr guten Saatbettbedingungen bringt es nochmal einen Ticken Einbettungsqualität. Also das ist nochmal so, ich sag mal so, für den Teil, der sagt, ich schaffe das, ein sehr, sehr gutes Saatbett hinzulegen, glaube ich, macht es Sinn, über so eine Technik nachzudenken. Das sind so die 4 Varianten. Genau, in der Hauptsache arbeitet man mit eben Turbodisc und diesem Paradisc.
Aber gibt es das Parallelogramm auch, gibt es an der Taro?
Haben wir aktuell so nicht, dass wir mal an der Taro das Turbodisc Säschar, genau, und das Paradisc, das ist eine relativ neue Entwicklung tatsächlich, haben wir zur letzten Agritechnica vor 2 Jahren.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn genug Leute laut genug rufen, wird dann Weg gefunden, ne? Genau. Also so wie der Slogan ja eigentlich auch heißt, ne?
Ja, genau.
Wir finden einen Weg,
genau, ja. We will find a way. Genau, der Slogan, genau, der ist auch aus diesem, ich glaube schon aus der Art und Weise, wie Sachen gemacht werden, entstanden, sozusagen, wenn es Bedarfe gibt und dann kann man überlegen, wie man das anstellt, dass man das lösen kann. Ich meine, was man vielleicht bei der Sätechnik noch anschauen kann, was ich persönlich ja ganz spannend finde, ist ja, dass man Schritt für Schritt auch dahin geht, dass so eine Maschine zum Beispiel perspektivisch auch Schardrücke selber regeln kann.
Da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Da sind so ein paar silberne Schare unter denen. Vorher möchte ich nochmal ein Lob loswerden für diesen Slogan. Also ich finde, ich habe wenig Firmen hier gesehen, wo der Slogan wirklich so on point ist und auch so gut dargestellt ist und integriert ist in dieses Konzept. Also das muss, da möchte ich einmal sagen, das ist euch sehr gelungen, finde ich. Ja. Also auch aus Marketing-Sicht.
Ja, vielen Dank. Ich gebe das Lob gerne weiter. Genau, wir sind ja im Marketing viele Personen, die auch am Erscheinungsbild des Unternehmens arbeiten, die auch dann natürlich überlegen, welche Botschaften sollen gesendet werden. Ich glaube, die Botschaft, die passt sehr gut. Das ist immer, wenn man sowas neu macht, natürlich am Anfang ein bisschen ungewohnt, wenn man so einen Slogan einführt, einen verändert. Und da muss man sich auch, müssen sich alle so ein bisschen daran gewöhnen. Aber ich glaube auch, dass der tatsächlich sehr, sehr gut passt und erst zu verstehen, weil das ist ja manchmal sieht man ja auch Slogans, wo man denkt, ja, wo kommt sowas her?
Genau, zweisprachig und nicht leer, nicht so ein leerer.
Vor allem, oder darf ich noch kurz fragen, was war der alte Slogan?
Gab es überhaupt einen?
Ja, es gab, mehr, den wir am längsten getragen haben, ist Landwirtschaft als Leidenschaft. Ich glaube, das ist auch so ein Slogan, der gut zu uns gepasst hat. Ich glaube, das spürt man. Und wir sind jetzt seit der, offiziell jetzt auch im zweiten Jahr unterwegs mit dem Slogan hier, den wir persönlich als sehr, sehr passend finden. Mhm. Genau. Ich glaube, der vieles, was wir tun, beschreibt.
Mhm. Mhm. Vor allem finde ich dieses, wir finden einen Weg, also für mich hört sich's nicht so an, als würdet ihr als Unternehmen sagen, so wir finden einen Weg. Für mich hört sich das eher an, so wir finden gemeinsam mit dem Kunden.
Mit dem Kunden.
So, genau. Ja. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen persönlicher.
Ja.
Aber du wolltest deine silbernen Schare noch.
Gehen wir nochmal zurück zu den Schartypen. Ich habe gesehen Autoforce. Oh, heißt es Autoforce?
Autoforce, ja.
Also ich kann mir vorstellen, geht darum, dass man einfach faktisch feststellt, wie viel Schardruck man denn wirklich fährt, anstatt dass man sich auf die Drücke bezieht, die man dann auf den Zylinder gibt.
Ja, genau.
Oder wo liegt der Hintergrund? Also man hat ein paar Messrollen hinten, die wirklich den im Lagerbock oder im Lager der Andruckrolle misst, wie viel Druck da jetzt wirklich auf dem Rad ankommt, und danach wird dann der Schardruck angepasst. Oder wie läuft das Ganze?
Genau. Im Prinzip haben wir, vielleicht um das so ein bisschen aufzurollen, wo das Ganze herkommt, mit dem Autoforce-System haben wir ursprünglich angefangen im Maisbereich. Mhm. Da haben wir das auch schon seit vielen Jahren für die Maestros. Und genau aus dem Grund einfach zu sagen, wir brauchen, um so einen Schar ruhig laufen zu lassen, ich sag mal, einen Mindestauflagedruck. Genau. Mhm. Der Mindestauflagedruck, der ist auch ein bisschen davon abhängig, was habe ich für einen Standort, wie feucht ist es und so weiter. Und um das einfach anzupassen an wechselnde Bedingungen im Feld, haben wir angefangen, diesen Auflagedruck zu messen mit Sensortechnik und hydraulisch einfach dann anzupassen. Das heißt, ich komme in der Stelle rein, wo der Boden viel schwerer ist, also viel, viel mehr Last auf dem Doppelscheibenschar, auch in einer Maestro lastet. Das heißt, ich theoretisch den Körper nach oben drücke, dann drückt die Hydraulik einfach dagegen, bis der Druck wieder erreicht wird. Das Gleiche machen wir jetzt in der Bronto auch. Wir messen jetzt in dem Fall an vier Stellen den Auflagedruck. Und immer wenn das Schar sozusagen mehr Gegendruck bekommt vom Boden, drückt man ein bisschen stärker drauf, kommen wir zum Beispiel in leichteren Bereiche rein, wo plötzlich der Gegendruck nahezu weg ist, reduzieren wir das Ganze. Und ich denke, es sind so Themen, an denen muss man im Detail arbeiten, weil sie halt gerade auf Böden, die sehr, sehr, sehr stark wechseln, glaube ich, schon nochmal einen Benefit bringen können. Ja.
Definitiv, aber da würde ich jetzt gerne nochmal den Schritt weitergehen. Das einzustellen zu können und erstmal das Wissen zu haben, ist ja das eine.
Ja.
Jetzt brauchst du nur noch den Fahrer, der dann auch am Ende vielleicht, also dass man erstmal den Druck konstant hält, egal welche Bodenbedingungen, aber dann gibt es ja noch das Thema, dass man ein paar Einstellungen noch verändert, je nach Bodenbedingungen.
Ja.
Ob es denn die Saattiefe, verschiedene Sachen sind, ist ja je nach Einzelkorndrille oder Breitsaatdrille vielleicht noch was anderes. Wie seht ihr das in Zukunft, dass man vielleicht den Fahrer unterstützt, dabei die Maschine je nach Bodentype richtig einzustellen? Mhm. So, ich meine, wir kennen es beim Drescher und mittlerweile ja beim Häcksler und bei allen Erntemaschinen wird das ja auch immer mehr. Mhm. Wir bekommen Kamerasysteme, wir bekommen Messsysteme in allen möglichen Komponenten, die einfach die Maschine komplett überwachen. Da geht natürlich auch das Material wirklich durch die Maschine. Hier geht das Material ja jetzt eigentlich eher an der Maschine dran lang, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie kriegt man das zukünftig vielleicht hin, dass man eben diese Einstellung der Maschine, ich sag mal, optimiert für den Fahrer darstellt, dass der Fahrer nicht immer darauf achten muss und je nach Fahrerverfügbarkeit, was man so hat, auch wenn das Wissen vielleicht nicht so da ist, dass man das trotzdem optimal hat.
Ja, ja. Ich glaube, es ist ganz relevanter Punkt. Gibt es auch verschiedenste Ideen, wie man damit umgeht. Ich glaube, spannend oder die Herausforderung daran ist das, was du ja angedeutet hast, dass wir das Material beurteilen müssen, das irgendwie am Schar vorbeigeht, an einer Rolle vorbeiläuft und durchaus sehr, sehr heterogen ist. Auch wenn man vielleicht manchmal denkt, so eine Fläche ist doch eigentlich ganz gleichmäßig, ist sie aber nicht. Das merkt man schon, wenn man drüber geht, gibt Stellen, was fester ist, was etwas mehr, was loser ist, was vielleicht feuchter ist und nicht. Das ist natürlich sehr schwierig, da auch die richtigen Parameter abzugreifen.
Genau, ich meine, du könntest ja einfach sagen, ja, ich habe ja eine Bodenkarte. Ich habe die und die Werte in der Bodenkarte, die und die Bodentypen, pH-Wert und so. Aber sowas ist ja einmal gemessen, aber dann verändert sich die Bodenfeuchte, der Organikgehalt und solche Sachen, je nach Zeitpunkt und Frucht und so. Deswegen kannst du ja nicht immer auf alle Parameter zurückgreifen. Deswegen müsstest du theoretisch vor Ort messen, wie es da gerade ist.
Genau. Das ist der Punkt. Und deswegen war zum Beispiel aus meiner Sicht auch das Autoforce das erste, das wir wirklich breit in die Serie gebracht haben im Einzelkorn, weil wir online auf der Maschine messen und ein Stück weit referenzieren können. Natürlich muss der Fahrer, der Landwirt die Entscheidung treffen, will ich vom Grundsatz her viel draufdrücken, weil es sehr trocken ist, oder will ich wenig draufdrücken, weil es sehr feucht ist. Die Entscheidung muss einer treffen.
Genau.
Könnte man vielleicht zukünftig, wenn wir sehr, sehr gute Informationen über Bodenfeuchte haben, vielleicht sogar automatisieren?
Genau, dass man, weil manchmal weiß ich dann, stehe ich dann auch auf dem Acker und sage, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt mehr? Oder was wäre denn jetzt besser? Mehr oder weniger? Dann bräuchte man so ein, ich meine, man könnte jetzt sagen, dann bräuchte man so einen kleinen KI-Berater, den man mal fragt, was machen wir jetzt? Oder einfach den wirklichen Pflanzenbauberater. Aber der könnte ja vielleicht irgendwann auch in die Maschine integriert sein, weil die Maschine am besten weiß, was für den Boden gut ist.
Genau, absolut. Und ich glaube, die Maschine oder generell Bodenbearbeitung, Sätechnik hat vielleicht sogar das Potenzial, da eine Schlüsselrolle einzunehmen, weil umso intensiver man Interaktion mit dem Boden hat, umso mehr eventuell Informationen hat man oder umso mehr hat man einen Einstellbereich. Also die Ideen in die Richtung sind definitiv da. Ich glaube, das ist sehr, sehr komplex. Ich meine, du merkst es, wenn du draußen stehst und einfach sagst, okay, Entscheidung, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen.
Genau.
Weil man oft vielleicht mit einer recht großen Zeitverzögerung sieht, ob die Entscheidung richtig oder weniger richtig war. Genau. Das glaube ich, kennen wir
auch. Man hat ja auch pro Jahr nur einen Versuch. Ne? Das ist ja immer so die Sache. Ne? Da muss man vielleicht, deswegen probieren wir gerne auch mal auf einer Fläche so ein paar Sachen auf. Das muss man dann möglichst dokumentieren. Dann sieht man es am Ende, aber wenn man 40 Ernten, sage ich jetzt mal, in seinem landwirtschaftlichen Leben hat, dann passt man schon auf das Jahr und sagt nicht, ist jetzt, mein Gott.
Ja, ich habe passiert.
Machen wir jetzt halt mal so, ne? Absolut. Ich meine, da vielleicht einen kleinen Einwurf, aber ich komme gleich wieder zurück. Wir haben zumindest einen Versuch pro Jahr. Wir haben vorhin über den Forst gesprochen.
Ja, gut.
Da ist natürlich der Planungshorizont ein ganz anderer.
Da ist ein Versuch pro Generation, mehr oder weniger so.
Ja. Sozusagen, ja. Aber natürlich, Ackerbau ist ich sage mal, es ist natürlich am Ende ja so, ich glaube, wichtig wird für die Betriebe mehr und mehr, dass sie ihre Daten, die sie produzieren, auch perspektivisch abrufen können. Ich meine, das geht los von irgendwie Bodenkarten, die besser werden, Nährstoffversorgungen, Ernte, also Ertragskarten, einfach zu sehen, okay, was passiert denn in meinen Bereichen im Feld, um da auch eine Historie aufzubauen, um sich nicht auch von Einzeleffekten leiten zu lassen, weil ich glaube, das ist manchmal schon die Gefahr dabei, da passiert was. Wenn es ein Einzeleffekt ist, muss man vielleicht auch verstehen, warum das so ist. Mhm. Aber darf man sich da vielleicht nicht komplett verrückt machen lassen. Und deswegen glaube ich, ist wichtig, so eine Datenbasis anreichern.
Und die Stichprobe groß genug haben, damit du auch wirklich aussagekräftige Entscheidungen treffen kannst. Und das ist ja auch die Sache, wenn du jetzt mit dem Auto irgendwo rumfährst und steigst da aus, guckst da in der Ecke. Aber ob das auf der anderen Seite am Acker auch so ist, weißt du nicht, wenn du nicht hinfährst. Ne?
Genau.
Und wenn das Bodenbearbeitungsgerät sieht den kompletten Acker.
Ja.
Aber wie du auch schon sagst, ich glaube, dass die große, große Challenge, auch bei eigentlich ja allen Herstellern, ist es, so zu sehen, es entstehen unfassbar viele Daten. Landwirte sind jetzt nicht unbedingt Data Scientists, aber werden ja gezwungenermaßen teilweise zu welchen. Wie kann man sowas möglichst abrufbar machen, möglichst einfach zu nutzen und auch irgendwie so verarbeiten, dass du sagen kannst, okay, ich habe mit den Daten jetzt das gemacht, was man damit machen sollte, und die liegen jetzt nicht einfach nur rum.
Genau. Ich glaube, das Thema Connectivity, Vernetzung ist ja da, ich glaube, die bevorzugende Überschrift. Und wir sitzen ja hier in dem Studio über einem Thema, also unter uns steht ja eine Wand mit dem MyField. Das wird eine Online-Anwendung, also eine App werden, die wir auf den Markt bringen, wo wir im Prinzip jetzt anfangen, die Daten, die so eine Maschine heute produzieren kann. Also wir haben ja seit einigen Jahren Horsch Connect, das ist unser Connectivity-Baustein sozusagen, wo man Telemetrie-Daten von der Maschine über eine Cloud online darstellen können, in App darstellen können, um einfach mal zu sehen, was ist an der Stelle an Geschwindigkeit gefahren worden, an Menge ausgebracht worden und so weiter. Also da entstehen ja Daten, wenn man das möchte als Kunde. Und jetzt wäre natürlich der nächste Schritt mit MyField, die an eine konkrete Fläche zu bringen.
Mhm.
Ja, und dann natürlich, je nachdem, was ich als Landwirt vorhabe, auch mit anderen Daten anzureichern, zu sagen, natürlich kann ich eine Sorte hinterlegen, ich kann Pflanzenschutz hinterlegen, ich könnte in Zukunft Wetterthemen hinterlegen. Einfach um eine zentrale Plattform zu haben, wo diese Daten zusammenlaufen. Weil ich glaube, die Herausforderung ist ja, dass oft Daten in verschiedenen Töpfen stecken, und die zusammenzubringen, ist halbwegs eine Herausforderung.
Ja,
genau.
Ja.
Genau. Das ist so der, sagen wir so, das ist das Projekt, das wir gestartet haben, das wir auch mit hoher Geschwindigkeit verfolgen. Um zu sagen, wir haben auf der einen Seite Maschinendaten, die wir da reinbringen, wir haben Daten zu Flächen, die wir da reinbringen.
Und dann hast du ja irgendwann fast einen digitalen Zwilling von deiner Fläche oder von deiner Situation. Zumindest wäre das der Traum.
Genau.
Und auf wessen Grundlage du dann irgendwann Entscheidungen treffen kannst oder rückwirkend gucken kannst, okay, guck dir mal den Bestand an. Mhm. Da lief irgendwas nicht. Mhm. Woran hat es hier liegen?
Das fragt man sich immer.
Woran es hier liegen hat. Ne? Aber dann kann man dann wirklich mal gucken. Und dann stelle ich mir das auch vor, natürlich könntest du dann gucken, da und da und da und da, woran hat es gelegen? Oder du guckst einfach, du lässt einfach eine gewisse Funktion oder ein Modell drüber laufen, was dir sagt, oh guck mal, da ist eine Anomalie, daran hätte es liegen können, guck nächstes Mal, dass du das im Griff hast.
Zum Beispiel.
Wenn du selber nicht siehst. Ne?
Zum Beispiel.
Was ich auch denke, was heutzutage auch durch die Betriebe sich verändert, früher waren ja ganz viele kleine Betriebe und jeder hat halt so die Hälfte hat es halt gut hinbekommen, die andere Hälfte nicht so. Aber heute, wo jetzt die Betriebe immer größer werden, entscheidet ja eine Person oder ein Betrieb immer über viel, viel mehr Fläche. Das heißt, für je mehr Fläche du eine Entscheidung triffst, desto wichtiger ist es ja auch, jede Fläche zu kennen, für jede Fläche, sag ich mal, Daten zu haben, damit du für diese Fläche eine passende Entscheidung treffen kannst. Und auch Effizienz wird ja viel wichtiger. Allein schon, wenn man jetzt denkt, wie man Pflanzenschutzmittel reduzieren soll, da ist es ja wichtig, dass du überhaupt weißt, was du tust. Früher haben so viele Daten eigentlich gar nicht so die Rolle gespielt. Da hat jeder so ein bisschen so vor sich hingewurschtelt und zum Schluss wurde das ja irgendwie was. Aber da ist ja der Anspruch heute ja schon ein ganz anderer und dann brauchst du eben auch Unternehmen, die dir das dann eben bieten können.
Und vielleicht baust du damit auch so eine gewisse Redundanz und Rationalität im Umgang damit auf. Wenn du jetzt größere Unternehmen hast, vielleicht wechselt mal ein Betriebsleiter oder wie gesagt, dass du einfach was schwarz auf weiß hast, mit dem du arbeiten kannst. Machen wir uns nichts vor, Landwirte sammeln unfassbar viel Erfahrung in ihrem ganzen Leben darüber und bauen es immer weiter auf. Wenn das irgendwann mal irgendwo verloren geht, dann ist das ja nirgendwo aufgeschrieben. Ne? Und das wäre eine Hoffnung für die Zukunft, sowas einfach ein bisschen weiter zu erhalten.
Absolut. Und Erfahrungen sind ja auch Daten, sind nicht als solche dargestellt, sondern sind
auch vielleicht ein bisschen subjektiver, aber
genau.
Im Moment, es sind immer Erfahrungen.
Ja, und ich denke auch, wenn man sieht, wie auch vor Jahren gute Betriebsleiter gearbeitet haben, die haben natürlich einen profunden Erfahrungsschatz gehabt oder haben einen profunden Erfahrungsschatz, haben natürlich Situationen erlebt, haben Entscheidungen getroffen, haben dann natürlich auch festgestellt, das eine hat besser funktioniert, das andere vielleicht weniger gut. Dann gibt es ja seit jeher viele Betriebe, die in irgendeiner Form mit einer Beratung in Verbindung stehen, einfach zu sagen, ich brauche an der Stelle vielleicht nochmal eine Information, eine Entscheidungsunterstützung oder Neudeutsch Sparring, zu sagen, ich tausche mich mit jemandem aus, sag schon mal, ja, ich denke in die Richtung, was denkst du davon, soll man das so machen, hast du an anderer Stelle die Erfahrung schon mal gemacht. Also ich glaube, da ist schon seit jeher ein großer Drang, Sachen zu optimieren, weil sonst würden oder wären auch nicht über Jahrzehnte Erträge immer besser geworden. Ja, und das sieht man ja, es hat viele Faktoren, aber sicher ist auch ein Faktor, dass einfach mehr Erfahrung im Umgang aufgebaut wurde, das immer wieder eingebracht, wieder optimiert, Technik besser geworden ist, Saatgutgenetik besser geworden ist, Pflanzenschutz besser geworden ist, einfach um Bestände weiter ans ertragliche Optimum zu führen. Und genau, die Frage ist halt, kann man davon sozusagen was konservieren und nutzbar machen, um Entscheidungsunterstützung zu bieten, genau, wenn Personal wechselt oder auch für einen selbst zu sagen, ja, was haben wir denn in der Situation vor 3, 4, 5 Jahren mal gemacht.
Genau.
Und was war die Auswirkung daraus?
Man ist ja kein, man vergisst ja auch Sachen. Ne? Genau. Das ist das Ding. Und wenn du da diese Basis hast, da kannst du eine Frage stellen, wie haben wir das und das? Ah, stimmt. Ja, dann gucken wir mal. Ne?
Ja, absolut.
Ich hätte noch ein bisschen noch kurz eine persönliche Frage, vielleicht zum Abschluss. Du hast ja gesagt, relativ viele bei Horsch sind ja selber auch Landwirte. Wie ist denn dein Background? Wie bist du damals zu Horsch gekommen, jetzt vor 18 Jahren? Und kommst du auch aus der Landwirtschaft oder ist es eher nicht eher quer dazu gekommen?
Nee, tatsächlich eigentlich, würde man sagen, relativ geradlinig. Also ich komme vom Betrieb, 30 Kilometer weg vom Unternehmen. Ich habe dann nach einer Mechanikerausbildung hier Landwirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Pflanzenbau. Weil das hat mich schon immer fasziniert, so Bestände einfach an versuchen ans Optimum zu führen und da zu verstehen, wenn es nicht klappt, warum hat es nicht geklappt. Genau, habe dann auch die Möglichkeit gehabt, über ein Beratungsunternehmen tatsächlich auch sehr viel Erfahrung zu sammeln, in der Praxis verschiedenste Themen zu sehen und bin da so richtig auch erstmalig mit der Technik aus dem Hause Horsch in Kontakt gekommen. Natürlich vor allem große Betriebe mit der Technik unterwegs waren und habe dann die Möglichkeit gehabt, dort einzusteigen. Habe ursprünglich mich mit Feldversuchen beschäftigt, mit Erfahrung sammeln, das aufzubereiten, damit wir für Kunden halt spannende Themen hatten und dann Stück für Stück eben tiefer und tiefer in das Thema Kommunikation reingerutscht im positiven Sinne. Was mich, wie gesagt, heute noch fasziniert ist, wenn es rausgeht aufs Feld, zu sehen, also wie schauen Bestände aus, auch zu verstehen, was wurde gemacht, warum sehen sie so aus, vor allem wenn sie sehr gut aussehen, natürlich auch zu verstehen, was kann man denn tun, um es zu optimieren, aber natürlich auch zu verstehen, was macht so eine neue Maschine und das finde ich ganz spannend immer am Sitzenhof. Das ist ja nach wie vor ein landwirtschaftlicher Betrieb, der auch von einem Bruder von Michael bewirtschaftet wird. Wenn es rausgeht auf die Fläche, also wenn mit einer neuen Maschine rausgefahren wird, einfach das gleich mit anzuschauen. So, was passiert hier?
Was richtig ist das hands-on, Potenzial? So richtig dabei sein.
Ja, absolut. Direkt mal den Boden zu fühlen. Also nicht nur in der Theorie und das alles so im Computer, sondern einfach dabei zu sein.
Ihr habt ja, ich weiß nicht, ob das in anderen Unternehmen auch so ist, aber ihr habt dann ja wirklich Leute, und vielleicht warst du dann auch so jemand, der sich einfach um den Acker, um Ackerbau im Unternehmen gekümmert. Ich glaube, Josef Stangl, macht er das noch?
Ja, genau.
Es gibt ja zwei davon, habe ich gehört. Ne?
Ja, genau. Der Josef Stangl, der macht das sehr, sehr intensiv, sich um ackerbauliche Themen zu kümmern und auch um neue Themen zu sagen, ja, was könnte denn da herkommen in unterschiedlichste Richtungen.
Dass man wach ist und den Markt liest und weiß, was los ist. Und manchmal ist man ja sogar als Maschinenhersteller schneller als der Landwirt und kann dem Landwirt schon sagen, hier, guck mal, du weißt es nur noch nicht, aber das ist besser für dich. Aber oft ist es ja eher eine Reaktion auf Anforderungen, die man dann hat. Oder wie proaktiv seid ihr da so unterwegs?
Ich glaube, bei einigen Themen ist uns das ganz gut gelungen, wirklich proaktiv zu sein. Einfach zu sagen, Sachen kommen zu sehen, das hört sich jetzt ein bisschen zu hochtrabend an, einfach zu sagen, okay, was könnte denn daherkommen und dann auch frühzeitig eine Technik dafür zu liefern. Ich meine, wir haben heute über den Fokus gesprochen. Das ist ja so eine Maschine, die ist ursprünglich aus keiner Marktanforderung entstanden. Wenn da zur Entstehung jemand eine Marktanalyse gemacht hätte, da wäre rausgekommen, es gibt keinen Markt dafür. Mhm. Es gab nichts. Aber es gab schon Kräfte, die gezeigt haben, dass man sich mit dem Thema Nährstoffeinbringung und Nährstoffkonzentration beschäftigen muss, gerade auf Flächen, die halt nicht organisch gedüngt werden oder recht weit runtergefahren sind, vor allem im Phosphatpool, um dann zu überlegen, wie könnten sowas technisch gehen und dann mal die ersten Schritte zu gehen und dann feststellen, in die Richtung könnte es gehen oder in eine andere könnte es gehen und dann einfach was draus zu machen, auch den Mut zu haben, was draus zu machen. Und ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen der Bogen zurück zum Familienunternehmen, dass halt auch dann Personen da sind, die einfach entscheiden, ja, wir haben jetzt den Mut, genau das zu tun.
Mhm. Ja. Und tolle Worte zum Abschluss, würde ich sagen, oder?
Auch. Ich hätte jetzt fast noch gesagt, ich glaube, das Gleiche ist ja auch bei diesen, ich sehe die Maestro 12 TX, finde ich super interessante Maschine, auch so eine Anforderung von wegen, ja, ich will jetzt eigentlich 75er Reihe Mais will ich legen, aber ich will auch 45er Raps säen. Und
absolut.
Tja, also vielleicht hat ja nicht direkt jemand im Markt gesagt, ja, das will ich jetzt sofort haben. Vielleicht schon, aber...
Wobei der Einzelkornraps immer mehr gesät wird. Also ich sehe es jetzt bei uns in der Region auch. Es fangen inzwischen viele an, Raps schön sauber in Reihe, also in Einzelkorn und nicht mehr mit den normalen Drillen zu sehen.
Finde ich markttechnisch auch eine spannende Sache, weil im Prinzip nimmt man ja der Umsatz am Landwirt dieser Kuchen und da geht von dem Kuchen vom Saatguthersteller jetzt fast von ab, weil Einzelkorn weniger Saatgut braucht und die Einzelkorn-Drillen sind tendenziell etwas teurer, hätte ich jetzt gesagt, und der Kuchenteil vom Saatguthersteller geht jetzt zum Maschinenhersteller. Mhm. Diese Verschiebung, das finde ich
ja, und ich glaube ganz, also zumindest unsere Beobachtung ist ja, wenn was praktisch einen Mehrwert bietet, wird sehr schnell gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt gerade in dem Bereich so, dass wir sehen, gerade unter schwierigen Saatbedingungen, so ein Einzelkornaggregat, vielleicht sogar noch mit Räumstern, hat gewisse Vorteile im Feldaufgang. Das wird praktisch gesehen und dann wird es auch gemacht. Mhm. Und dann ist halt wichtig, dass man technisch das bieten kann. Ja. Ich glaube, um das geht es.
Ja, war noch mal ein kurzer Ausschweifer, sorry, es wäre eine sehr runde Sache gewesen. Aber
dann sagen wir auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass wir hier aufnehmen konnten. Vielleicht auch kurz noch der Hintergrund zu dem Container hier. Ihr habt ja inzwischen einen eigenen Podcast auch von Horsch. Mhm. Deswegen habt ihr ja überhaupt ja auch das Equipment vor Ort. Da auch gerne mal reinhören in den Podcast. Und dann sage ich nur danke, dass wir hier sein durften. Wir werden am Samstag nochmal hier sein und für uns zwei, Klaas und mich, eine Abschlussfolge hier drehen für die Agritechnica.
Auf jeden Fall.
Auch dafür nochmal vielen herzlichen Dank, Firma Horsch. Und dann würde ich sagen,
Michael, freuen wir uns. Danke auf jeden Fall für die Einblicke hier. Also es war ein sehr angenehmes Gespräch, einfach auch über so Themen, die einen umtreiben im Ackerbau. Ne? Ich denke, solche Gespräche hast du ja eigentlich laufend hier auf der Messe. Ne? Aber das... Ich weiß nicht, es macht einfach Spaß.
Man merkt einfach, du bist voll drin im Thema. Das war echt sehr, sehr spannend.
Ja, danke euch beiden für das Kommen, also dass ihr auch Interesse an dem haben, was wir zu, oder ich in dem Fall zu erzählen habe. Ich fand es auch sehr, sehr kurzweilig. Mhm. Ich glaube, zeigt auch wieder das, was ich eingangs gesagt habe. Manchmal ist so, das, was verbindet über den Acker, über das kann man relativ leicht auch reden. Ja. Ist auch spannend, bleibt auch spannend. Mhm. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr hier nochmal was macht. Bin ganz gespannt drauf, was vielleicht so euer Resümee ist nach 7 Tage Messe. Was ist spannend? Was ist besonders spannend? Ja, Dankeschön.
Danke auch. Danke auch.